damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Es ist wieder Podcast-Zeit. Wen haben wir denn heute zu Gast?
Heute kommt Ernst Kromer zu uns, ein Maurer, der seit Jahrzehnten in Mauren lebt, dessen Familie über dem ehemaligen Schloss wohnt, in einer architektonisch sehr interessanten und ich finde tollen Anlage. Und wie das alles kam und was es mit dem Schloss in Mauren auf sich hatte, das ist heute das Thema.
Mauren, das klingt spannend nach einem Kleinod.
Wenn man das so sagen möchte, ja.
Hallo Herr Kromer, Sie sind seit über 50 Jahren Maurer. Wie fühlt es sich an, so mitten im Nirgendwo zu leben?
Als Maurer fühlt man sich wohl. Die Nicht-Maurer sind, die können sich etwas weniger wohlfühlen. Mauren hat einen besonderen Reiz, einen besonderen Charme und wenn es einem in Mauren nicht gefällt, wo ist es einem dann überhaupt gefallen?
Wie sind Sie denn nach Mauren gekommen? Das ist ja, liegt ja nicht nahe, weil es gibt ja andere Gebiete, Neubaugebiete, die in dieser Zeit erschlossen worden sind ringsrum.
Wie komme ich nach Mauren? Ich war vom Goldberg-Gymnasium in Böblingen. Meine Frau, die kam aus Mauren, die war auch auf dem Goldberg-Gymnasium Böblingen. Und wie sich das dazu ergibt, aus dieser gemeinsamen Schulzeit wurde eben dann eine langjährige Ehe, die nun 70 Jahre fast schon dauert. Oder 60 Jahre dauert.
Wir wünschen, dass sie noch 70 auf jeden Fall erreicht.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, und wir haben uns an der Schule kennengelernt und dann hat jeder seine Ausbildung gemacht, meine Frau und ich. Und dann haben wir irgendwann in den 70er Jahren haben wir dann auch in Mauren geheiratet, haben dann anfangs auch in Mauren gelebt, haben dann unsere Kinder bekommen, haben dann gab es ein kleines Häuschen neben der Kirche für drei Kinder, war es etwas zu klein. Und dann haben wir beschlossen, nach Ehningen zu ziehen, so ins Ausland. Weil für die Ehningen ist Mauren immer etwas Verdächtiges gewesen. Das ist irgendwie so kein Vorort, hat nie zum Ehningen gehört. Aber wir sind nach Ehningen gezogen, haben ein Haus gebaut und sind dann, als dann mein Sohn geheiratet hat und den Plan hatten, in Mauren zu bauen, auf dieser als aberwitzige Idee über der Ruine zu bauen, dann haben uns den Gedanken angeschlossen und sind dann vor 22 Jahren wieder nach Mauren gezogen.
Sie sprachen gerade von der Ruine, es ist die Schlossruine. Wie kommt es, dass dort fernab jeglicher oder mit zwischen großen Verkehrswegen ein Schloss plötzlich entsteht?
Mauren lag an den großen Wegen. Zur Römerzeit führte die Via Reni über den Weg durch Mauren. Zur Kaiserzeit war es die Via Regna. Also eine sowohl zur römischer Zeit als auch dann zur Fränkischer Zeit eine Heer- und Handelsstraße. Die Heer- und Handelsstraßen haben mir geholfen, auch die Gebiete zu erschließen. Auf den Heer- und Handelsstraßen braucht man immer wieder irgendwelche Stationen, die eben die Straße bewacht haben. Und da ist eigentlich dann auch der niedere Landadel entstanden. Und zwar alle Reichsfreie geboren, weil eben dem Kaiser untertan. Und mir scheint davon auszugehen, dass schon in Römerzeit in Mauren vor Jahrzehnten der Reste eines Hauses gefunden. Und dann wurde als erstes in Mauren eine Wasserburg gebaut, die dann ja, und eine Kirche wurde gebaut, sehr früh eine Kirche gebaut. In der Kirche sind noch Steine verarbeitet aus romanischer Zeit, also muss schon eine Vorgängerkirche gewesen sein. Okay, und da wurde diese Wasserburg ungefähr vergleichbar mit dem, was in Holzgerding zu sehen ist, als Wasserschloss oder Wasserburg. Und da kam halt die Zeit, wo die Waffentechnik sich geändert hat, man hat keine befestigten Mauern gebaut, der Adel wollte auch gemütlicher wohnen, bis sie schöne Gärten, schöne Häuser haben. Und zudem hat zu dieser Zeit der damalige Besitzer des Wasserschlosses, dem ist in kürzester Zeit 6 Kinder an der sogenannten Rachebräune, sprich Diphtherie, gestorben. Und dann hat er damals beschlossen, er baut ein neues Schloss, hat dann eigentlich, ist auf den Schicker, diesen berühmten schwäbischen Baumeister, zugegangen. Er soll ihm ein Schloss bauen, hat es dann aber sich überlegt, hat dann den Schloss an den Schertl von Bodenbach verkauft, was wieder eine völlig separate Geschichte wäre, einige Worte über den Schertl von Bodenbach zu verlieren. Der Schertl von Bodenbach, Enkel des Landsknechtsführers, der auch bei der Schlacht in Böblingen eine entscheidende Rolle gespielt hat, bei der Bauschlacht. Und der hat dann von Schickertz hier ein Schloss bauen lassen, 1617 geboren. 1619 war das schon fertig. Wir sind heute A81 gefahren, da haben wir gesehen, ein Arbeiter mit einer Schaufel und einer mit dem Eimer, der, wo das reingeschaufelt wurde. Damals ging es, also der Bau des Schlosses ging sehr viel schneller. Und Schickert hat ein Schloss gebaut, das war das letzte, das Schlösser, was er gebaut hat. Es galt als Schickert sein bestes, bestkonzipiertes und bis zur Zerstörung auch das beste erhaltene Schloss. Ja, und dann kam halt der Zweite Weltkrieg und da wurde alles zerstört. Und Schloss hat dann sein Eigenleben und endlich viele Eigentümer und irgendwann die Familie kam halt auch da rein und ist dann doch in Mauern ansässig geworden.
Und wie ist der Zusammenhang zur Familie gekommen?
Ja, meine Frau ist eine geboren von Louise auf Männer. Ihr Vater hat das gut gehört. Die Louise ist eigentlich schottischer Adel, kam aber der Großvater meiner Frau hat in Heidelberg Jura studiert und hat da eben ein badisches Mädchen kennengelernt, eine Freundin von Dusch, und die hat er dann geheiratet. Und die Dusch, den hat das Schloss, die kam in den Besitz des Schlosses, da hat ursprünglich ein Freier von König, ein Bankier aus Stuttgart, der aber in Amsterdam sein großes Vermögen gemacht hat, der hat sich Mauern als Alterssitz gekauft, 1820, hat es umfangreich umgebaut, hat auch den Garten damals noch angelegt. Der hat eine Nichte gehabt, eine freie Frau Nellenstein, Vater war Kriegsminister, ganz interessante Bemerkung heutzutage. Und die freie Frau Nellenstein war mit einem Alexander Freier von Dusch verheiratet. Und die kommt aus Baden. Die ganze Familie Dusch war eben über Generation badische Beamte. Der Urgroßvater meiner Frau war also badischer Gesandter in Bern, war dann Außenminister. Der Großvater war badischer Gesandter in Stuttgart damals. Und ihr Großvater war dann badischer Ministerpräsident bis 1918. Und bis 1918 war Mauern eben nur der Sommersitz der Familie. Und ab 1918 sind dann eben alle nach Mauern gezogen und haben gelebt bis zur Zerstörung des Schlosses.
Herr Gromer, weiß man denn, wie das Leben damals, das adlige Leben oder das bürgerliche Leben auch in Mauern abgelaufen ist, vor 100, 200 Jahren?
Ja. Man hat die Aufzeichnung oder die Urgroßmutter meiner Frau hat begonnen, Tagebuch zu führen, mit 16 Jahren, mit 84 gestorben. Und sie hat fast jeden Tag Tagebuch geführt. Und sie schreibt eigentlich eine vergangene Welt. Sie beschreibt eine großbürgerliche Welt, wo es keine finanziellen Sorgen gab, wo genügend Personal war, wo man sich einfach nicht dem Erwerb, dem täglichen Erwerb gewidmet hat, sondern man unendlich Zeit gehabt, sich Musik, Literatur zu widmen. Wenn sie beschreibt, früher kam sie nur im Sommer nach Mauern, wie Mauern abgelaufen ist. Da gab es einen großen Saal in Mauern, man hier Konzerte veranstaltet, Musik gespielt, hochrangig Musik, so ein bisschen einer der Großeltern meiner Frau, der war Jurist, hat aber gleichzeitig in der Italien auch ein volles Musikstudium gemacht. Es war, ja, und es war unendlich viele Gäste da, die Gäste waren eben oft wochenlang da und war irgendwie so ein geschlossenes Leben, was eben durch die Folgen des Ersten Weltkrieges und dann auch danach Inflation und letztens auch danach im Zweiten Weltkrieg mit der Währungsreform, mit dem Erlassungsgleich, eben ein völliges Ende gefunden hat. Es ist eine versunkene Welt, man muss jetzt nicht bedauern und so weiter, aber es ist eine versunkene Welt. Aber es ist spannend, eben das so, wie eigentlich so ein Leben früher abgelaufen ist.
Und diese Tagebücher, die haben den Brand überlebt?
Die Tagebücher haben den Brand überlebt und sie, wir haben schon sehr viele da transkribiert, weil hochspannende Schilderungen stehen da drin über das Leben damals. Und das ist halt auch viel Arbeit, weil das hat etwas in Süderlin-Schrift geschrieben und das ist halt nicht mehr so einfach zu lesen für unsere Eins heutzutage.
Planen Sie da eine Veröffentlichung?
Müsste man etwas jünger dafür sein. Aber es ist zumindest so, dass das Landesarchiv, die waren schon da und haben das angeschaut, die sind äußerst interessiert eben an dem. Wie gesagt, so sind so Quarthefte, alles handschriftlich. Die haben auch sehr großes Interesse, eben diesen Bestand zu bekommen.
Aber so kann die Geschichte von Mauern ja weitergehen, wenn es dann veröffentlicht wird.
So kann es, ja, also zumindest, dass man vielleicht etwas daraus veröffentlicht. Aber das ist dann die Aufgabe meiner Kinder und meiner Enkel, sich darum zu kümmern.
Wie kam es zur Zerstörung des Schlosses?
Ja, das war 1943. Da gab es einen Angriff der Engländer. Der Angriff sollte eigentlich Stuttgart gelten. Dann wurden aber wurden die falschen Tannenbäumchen gesetzt. Die Eltern wissen noch, was Tannenbäume sind. Und damit wurde Stuttgart von Angriff verschont, kann man sagen, hat vielleicht viele Menschenleben gerettet. Und in dieser Nacht wurde dann auch Böblingen, die Altstadt, ziemlich völlig zerstört. Alter Holzgerlingen hat schwere Bombenschäden gehabt. Und so eben so vereinzelte Brandbomben sind halt in das Schloss reingefallen und die ehemalige Feuerwehr konnte nicht kommen, hätte ja sein können, dass in Ehingen auch noch ein Bombenangriff stattfindet. Und so ist halt das Schloss über mehrere Tage abgebrannt. Ja, ein Jahrhundertaltes Gebälk, das brennt natürlich gut.
Vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Wie kommt es dazu, dass Mauren so ein Hotspot war? Also wir haben ein Schloss oder eine Schlossanlage. Ja. Wir haben eine Kirche, eine Wallfahrtskirche, die im Mittelalter eine bestimmte Bedeutung hatte. Wie kommt es? Wie passt das alles zusammen?
Ist eigentlich nicht zu verstehen. Und es ist auch die Geschichte von Mauren, auch im Mittelalter, späten Mittelalter, ist nicht zu verstehen. Mauren hat in seiner Geschichte nicht mehr als 50 bis 70 Einwohner gehabt. Und da gab es im Mittelalter Mauren war, die Kirche war ein Wallfahrtsort. Und es gab aber keinerlei Logistik. Ich frage mich heute, wie haben die Wallfahrten funktioniert? Da kam es eigentlich in Wirtschaft. Und wie hat das überhaupt funktioniert? Und die Wallfahrten waren so stark, dass selbst im 17. Jahrhundert noch die Kirche vergrößert wurde. Die wurde also mal verbreitert. Und war auch damals Schickert an der Vergrößerung, war Schickert damals beteiligt. Und es gab ja nicht nur Wallfahrten, sondern es gab ja auch den Pelagius-Markt. Und früher hatte so ein Markt eine völlig andere Bedeutung gehabt wie heute. Und wir haben in unserem Archiv so alte Unterlagen über die Marktbücher, was alles was am Markt verkauft wurde und wie viele Stände es gab. Und es gab Bierbrauerei und da. Und also alle Fülle von Handwerk, wie man es ja nicht mehr vorstellt. Es gab einen Nadelmacher, es gab einen Hutmacher, es gab einen Schmied, alles mögliche verkauft hat. Und dadurch hat die übrige alle Bedeutung von Mauern. Und vielleicht das Schloss ist da gar nicht so wichtig, sondern es war einfach mehr die Kirche, dieses Leben dort und eben ist es auch als Kreuzungspunkt irgendwie an Strand. gefragt. Und es heißt ja, dass auch dieser Pelagius-Markt heißt Pelagius-Markt, weil Pelagius ist einer der Heiligen der Kirche. Und der Pelagius-Markt ist angeblich von Otto dem Großen gestiftet, also zurückkam von...
Der ja auch mal durch Mauren
durchgezogen ist. Und da geht halt die Sage, dass der Frau vom Otto eben in der Nähe von Mauren und bei der Rast und einem schattigen Baum sie von ihren Enkel geträumt hat, die auch aus Italien kamen. Und dann ist das Oh Wunder zusammen, haben die sie halt dort getroffen. Und dadurch hat er im Otto dann eben diesen Pelagius-Markt in Mauren gestiftet. Vielleicht spielt eins mit rein, dass also Mauren eigentlich fast immer reichsunmittelbar waren. Es kam nur kurze Zeit, im 14. Jahrhundert bis 15. Jahrhundert hat es zum Herzog von Württemberg gehört. Aber sonst war es reichsunmittelbar. Bis 1809 war auch Reichsdeputationshauptschluss. Und dadurch haben die da auch vielleicht eine gewisse Selbstständigkeit. Und dann, da es reichsunmittelbar war, da kamen die Reformation in Württemberg. Die Wallfahrten haben aufgehört. Und die Kirche stand aber da. Also wird ein evangelischer Pfarrer eingesetzt, der viele, viele Jahrzehnte Pfarrer war in Mauren. Und es wurde eine Schule gegründet. Es gab also über mehr als 100 Jahre eine Schule in Mauren. Man muss sich fragen, wenn man eine Einwohnerzahl von 50 bis 70 wohnt hat, wie ist eigentlich der Pfarrer ausgelastet oder wie kann eine Schule funktionieren? Aber die Schule hat funktioniert so bis vor 1820.
Und dann, wo war die Schule?
Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Irgendwie muss es nicht viele Gebäude mehr gegeben, aber es gab ein paar mehr Gebäude. Auch wenn man alle Dinge, das ist auch im Schloss, muss irgendwie ein Kerker gewesen sein. Also den Kerker haben wir bis heute noch nicht gefunden. Vielleicht entdecken wir mal und finden dann etwas.
In der Kirche gab es ja aber auch eine ganz besondere Figur, die mittlerweile im Landesmuseum steht. Was ist das?
Es gab einen sehr schönen Altar. Der hat den Bildersturm überlebt, hat dann eigentlich lange Zeit, man war Bilderstürmer, die waren so 1530, 40 und so weiter. Und der wurde 1820 dann damals von Freier für den König eben ans Landesmuseum nach Stuttgart verkauft. Was jetzt noch da ist, eine wunderbare gotisches Kruzifix, was auch jetzt schon mal geklaut wurde, ist wieder da und eben beim Diebstahl eben auch leider Gottes ziemlich beschädigt wurde. Man hat vielleicht zur Kirche sozusagen, die Kirche war recht groß und man hat ja nur noch als evangelische Kirche sehr viel weniger gebraucht. Es war keine Wallfahrt mehr. Dann hat man eben die Wand zum Kirchenschiff, zum Chor zugemauert und dann war 1820 war eben nur noch in Chorkirche. Und da wurde ein Vertrag von der Schlossherrschaft, wurde damals Vertrag geschlossen, dass der Pfarrer von Ehlingen 8-mal im Jahr in Mauren Gottesdienst halten muss. Und das ist bis zum heutigen Tag noch der Fall. Zwar ist die Kirche nicht mehr voll, sie wird immer weniger voll, aber den Gottesdienst gibt's noch.
Zu der Siedlung nochmal. Also, Sie haben es ja jetzt mehrfach schon betont, dass da so 50 Menschen oder so ungefähr in Mauren immer gewohnt haben. Warum ist Mauren nicht gewachsen? Es gibt ja drumherum Platz, also man hätte ja eigentlich ausgehen können, bei der guten Infrastruktur, ziehen Menschen nach Mauren und es entwickelt sich ein Städtchen. Warum ist das nie passiert? Weiß man das?
Ich vermute einfach, die Grundherrschaft, die wollte das nicht.
Ah ja.
Die wollte wahrscheinlich ihr Gut haben und Jagd haben und das hat ihnen genügt. Die waren, was weiß ich, nicht profitorientiert. Man kann auch sagen, sie waren nachhaltig damals schon. Aber sonst eine Frage, warum hat es nicht so entwickelt wie die andere Gemeinde? Ich weiß nicht, vielleicht war es auch innerhalb, dadurch, dass Reichsunmittelbar war, innerhalb württembergischer Hoheit, also ein ganz, ganz kleiner Ort, der vielleicht war das hemmend für die Weiterentwicklung.
Muss man sich das so wie eine Grenze vorstellen oder geht man da einfach drüber?
Da geht man drüber. Man hat die Arbeiter gebraucht, die alle Arbeiter auf dem Gut. Die kamen ja aus den benachbarten Dörfern. Und die Wallfahrer kamen ja auch, weiß Gott, wo ich war, her.
Aber Handwerkstätten oder so sind nicht überliefert.
Es gab natürlich immer, ein Gut braucht dann immer gewisse Handwerker. Ein Schmied gehört dann immer dazu. Was, ein Schmied, der muss ja, was weiß ich, Wagen beschlagen, muss Pferde beschlagen, als so eine Grundversorgung gab es. Aber es gab sonst irgendwie keine, was weiß ich, ja, und sie haben natürlich auch Backhaus, also es war die eine kleine dörfliche Struktur mit dem notwendigen Handwerk, aber eben in sehr klein. Und Gott sei Dank bis zum heutigen
Tag. Auf sich selbst fokussiert.
Auf sich selbst, selbstgenügsam.
Sie sagten, Sie haben dann vor 22 Jahren auf den Ruinen gebaut. Und jeder, der mal in Mauren durchgekommen ist, staunt Bauklötze im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er Ihre Wohnanlage sieht. Wie kam das dazu? Das ist schon eine ziemlich verrückte Idee.
Ja. Man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen. Als Mauer zerstört wurde, das war ein dreistöckiges Gebäude mit vier Ecktürmen und die Ruine stand ja komplett. Und was macht man dann? Man hat die Ruine abgetragen bis zum ersten Stockwerk. Ein Böblinger Bauunternehmer hat damals seine Existenz begründet, mit den Steinen, die er Mauern geholt hat. Es wurde dann auf dem Erdgeschoss wurde dann nach dem Krieg ein Dach draufgebaut. Warum? Weil unter dem Schloss ist ein Riesenkeller. Und so war es halt mal Keller früher gebraucht. Man hat seinen Mosch drin gehabt. Als er nach Mauern kam, hat man die Reste von, also es waren alles so 1000 Liter Fässer, vermutlich mal unendlich viele große Fässer. Man hat da seine gelben Rüben gehabt, seine Kartoffeln drin gehabt, seine Eier drin gehabt und man hat auch die Wasserversorgung von Mauern war eben da unten drin. Deshalb, um den Keller zu schützen, wurde das Notdach draufgebaut. Dieses Notdach ist mit der Zeit eben kaputt gegangen. Dann hat das Landesdenkmal immer wieder Vorschläge gemacht für ein Wiederaufbau des Schlosses, hat uns dankenswerte auch Kostenvoranschläge gemacht, aber für die Familie dreistöckiges dann aufzubauen mit einer Wohnfläche von 1600 Quadratmeter, das springt also bei weitem die Möglichkeiten der Familie. Und dann war das, hat eben diese Ruine so ein Dornröschenschlaf gehalten, der Garten. Meine Schwiegereltern, die haben in der nahegelegten Remise gewohnt. Die Remise steht auch unter Denkmalschutz, haben sich in die Remise nach dem Krieg wieder eingebaut, sodass eben der Garten wurde erhalten. Die Pflege des Gartens war sichergestellt mit den sehr, sehr bis heute umfangreichen Blumenrabatten und dem Pflege eben dieser Bäume und so weiter und so weiter. Und dann, wie gesagt, man hat immer überlegt, was kann man mit Ruine machen, aber Ideen gehabt, in die Ruine kann man irgendwas reinsetzen, ein Gebäude reinsetzen, also völlig absurde Ideen. Und dann hat meine Schwiegertochter in einer Weile in Schönbuch ein Haus gesehen, was sie architektonisch irgendwie angesprochen hat. Sie hat den Architekten angerufen und der Architekt kam, ist eben auf diesem Beton auf oben auf Wände rumgeturnt, meinte, das ist ein guter Ort, da kann man etwas machen und kam mit Vorschlägen völlig losgelöst von der Ruine, weil das war eine Auflage, ja. Das Ding, man hat keinerlei Verbindung mit dem Bestehenden. Und da kam so kam die Pläne zustande. Wir können also jedes Haus, wie viel, muss ungefähr 16 Schrauben lösen, dann kann man die Häuser wieder mit dem Kran entfernen. Und sein Landesdenkmal kann dann wieder aufbauen.
Also, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das sind ungefähr, vereinfacht gesagt, Quader, die auf Stelzen stehen.
Auf Stelzen stehen, ja, ja. Ja, und, ja. Und, man hat Preise davon bekommen, das ist ja hausprämiertes Wort, aber selbst wenn man so die Ähnlichen erlebt hat oder Besuch erlebt, da kam es von der begeisterten Zustimmung, tolle Architektur, bis zu der Ausbildung, das Lompke, das große Agris, das große Rotzende, wie kann man sowas bauen? Das war die spannende Vielfalt, die Breite der Meinung dazu, dass sie über Architektur entspalten.
Jetzt wohnen Sie ja in Mauren mit Ihrer Familie. Ja. Was kann man denn noch anschauen, ohne dass man bei Ihnen immer über die Terrasse läuft und quasi die Familie stört? Also sind noch alte historische Dinge da?
Die Gartenanlage ist im Ansatz ist nur historisch. ist so schon vielleicht, man weiß auch nicht, wie zu wie viel Prozent die Gartenanlage noch von Schickert stammt, weil Schickert war ja auch, hat in Nürnberg die Leopoldgarten gebaut. Er hat in Mobiliar, war damals württembergisch, hat auch Gärten geplant. Das weiß ich nicht, aber der Garten hat doch seine Struktur behalten, trotz der Zerstörung im Krieg. Und da gibt's ja die Skulptura, also die Skulptura geht von Waldburg bis nach Weiderstadt. Und wir haben unseren Garten für die Skulptura geöffnet. Wir haben also eine Menge von Kunstwerken und der Garten kann als jeder rein, der will und kann eben die Kunst anschauen. Sie ab und zu läuft ein Leben doch gern, aber das ist auch völlig schnurzegal. Da geht sie nicht auf. Man stört ja nicht, wenn mal fremde Leute auch zum Hauptwerk reinkommen und das anschaut. Es wird niemand verjagt bei uns.
Und die Kirche ist ja auch noch zugänglich.
Und die Kirche ist im Prinzip auch zugänglich, ja.
Das heißt, es lohnt sich da auf jeden Fall mal einen Ausflug hinzumachen nach Mauren.
Es lohnt sich immer. Es ist Landschaft wunderschön. Ist alles Landschaftsschutzgebiet. Und es lohnt sich immer einen Ausflug nach Mauren.
Also, Herr Kromer, dann sage ich vielen, vielen Dank für den sehr amüsanten und kenntnisreiche Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
Ja, doch, ja.
Vielen Dank. Ich schließe mich ausnahmslos und umfänglich an.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.